bevor, aus dem Alten Testament, in deren Mittelpunkt ein Mann stand. In der Geschichte, die ich heute vorlese, steht eine Frau im Mittelpunkt. Herr Birnstiel, der gleich anschließend zu uns sprechen wird, hat mich gebeten, Richter 4 vorzulesen, das Kapitel 4 aus dem Richterbuch. Letztes Mal sagte ich, die Geschichte, die ich vorlese, ist eine schlimme Geschichte, eine ganz und gar schlimme Geschichte. Und in gewissem Sinn kann man das auch von dieser Geschichte sagen, die Sie heute hören werden. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Geschichte, die Geschichte von einem Sieg, den Gott seinem Volk geschenkt hat. Überschrieben ist dieses Kapitel hier so: Gott rettet die Israeliten durch eine Frau. Die Israeliten taten von Neuem, was dem Herrn missfiel. Da gab er sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniterstadt Hazor. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet Goyim. Jabin besaß 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre lang unterdrückte er die Israeliten hart. Deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Damals hatte eine Prophetin namens Deborah die Frau Lapidots das Richteramt in Israel. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Bergland von Ephraim und entschied Rechtsfälle, die die Leute von Israel ihr vorlegten. Eines Tages bestellte sie Barak zu sich, den Sohn Abinoams aus Kedesch im Gebiet des Stammes Naphtali. Sie sagte zu ihm: Der Herr, der Gott Israels, gibt dir folgenden Auftrag. Nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Jabins Heerführer Sisera mit seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer an den Bach Kishon locken und dort in deine Hand geben. Barak sagte zu Deborah: Ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Gut, erwiderte Deborah, ich komme mit. Aber der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand sie auf und ging mit ihm nach Kedesch. Dorthin berief Barak die Männer der Stämme Naphtali und Sebulon. 10.000 folgten ihm auf den Berg Tabor und Deborah begleitete sie. Der Keniter Heber hatte sich von seinen Stammesbrüdern, den Nachkommen von Moses Schwiegervater Hobab, getrennt und war nach und nach bis zu der Eiche bei Zaananim in der Nähe von Kedesch gekommen. Dort hatte er sein Zelt aufgeschlagen. Da erhielt Sisera die Meldung: Barak, der Sohn Abinoams, ist mit einem Heer auf den Berg Tabor gezogen. Sofort rief Sisera seine 900 Streitwagen und alle seine Kriegsleute zusammen und zog von Haroshet Goyim an den Bach Kishon. Als er dort ankam, sagte Deborah zu Barak: Schlag los! Heute hat der Herr dir Sisera und sein ganzes Heer ausgeliefert. Ich sehe, wie der Herr selbst vor dir her in die Schlacht zieht. Da stürmte Barak vom Berg Tabor ins Tal hinunter und 10.000 folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf die Kanaaniter zukamen, versetzte der Herr das feindliche Heer in Angst und Schrecken. Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Streitwagen Siseras und seine Soldaten bis nach Haroshet Goyim. Das ganze Heer wurde vernichtet, nicht ein Mann entkam. Sisera flüchtete inzwischen zum Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn die Sippe Heber unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu Jabin. Jael ging Sisera entgegen und sagte: Komm herein, mein Herr, kehre bei mir ein, hab keine Angst. Er trat in ihr Zelt und sie führte ihn hinter den Vorhang. Gib mir ein wenig Wasser, bat er, ich bin so durstig. Sie holte den Schlauch mit Milch, gab ihm zu trinken und zog den Vorhang vor. Stell dich an den Eingang des Zeltes, sagte er. Wenn jemand kommt und dich fragt, ob einer da ist, dann antworte: Nein, niemand. Jael aber nahm einen Zeltpflock und einen Hammer und trat leise an Sisera heran. Er lag auf der Seite und war vor Erschöpfung in tiefen Schlaf gefallen. Sie trieb den Pflock durch beide Schläfen hindurch bis auf die Erde. Da kam auch schon Barak, der hinter Sisera her war. Jael lief ihm entgegen und rief: Komm mit, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Barak ging mit ihr ins Zelt und da lag Sisera tot auf der Erde, den Kopf mit dem Pflock durchbohrt. So brachte Gott dem Kanaaniterkönig Jabin eine schwere Niederlage bei und zwang die Israeliten in die Knie. In der Folgezeit setzten sie ihm immer härter zu, bis sie ihn völlig vernichtet hatten.
Das ist nicht unbedingt eine besonders vorzügliche Geschichte für einen schönen Sommermorgen, aber es ist halt so gewesen. Ich möchte zuerst einmal noch die Geschwister von Elim begrüßen. Wir haben bei unserer Gemeindeversammlung diese Woche immer wieder das Bild benutzt von der Eheschließung. Und dann hat man im Zusammenhang mit dem haben gesagt, man muss sich ja irgendwie kennenlernen, wenn man so einen Ehebund schließt. Und von daher finden wir das gut, dass sie kommen und uns ein bisschen kennenlernen und abtasten. Man muss ja wissen, mit wem man dann vielleicht weiter unterwegs ist. Also seid ganz herzlich willkommen. Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit der Männlichkeit. Das war ein bisschen inspiriert von einem Buch, das mir Jakob Leutzinger schon lange mal in die Hände gedrückt hat und zwischendurch immer wieder mal gefragt, ja, hast du es jetzt gelesen? Ich habe gesagt, nee, bin noch nicht dazu gekommen. Dann habe ich es mal gelesen. Dann hat mich das schon inspiriert und das hat dann zur letzten Predigt geführt, die für die einen ein bisschen krass gefunden wurde und ein bisschen einseitig. Das gestehe ich gerne ein. Ich wollte einfach uns Männern und auch mich selbst dazu aufrufen, wirklich im Glauben handfest anzulegen. Den Glauben nicht als ein Hobby, das man noch tut, nachher Gott vertrauen, sondern dass man Gott vertraut mit aller Kraft, mit ganzem Herzen. Und übrigens, allen, denen meine Predigt nicht so gut gefallen hat letztes Mal, das Buch ist garantiert besser. Dann lest einfach das Buch. Ich denke, es ist wirklich ein hilfreiches Buch, weil es auf dem christlichen Büchermarkt kaum etwas gibt, was die Männer in dem Sinn direkt anspricht und sich mit der Männlichkeit beschäftigt. Wir haben sehr viele Bücher, die über Frauen sprechen und was weiblich ist und was für Frauen wichtig ist. Aber Männer, da gibt es eigentlich sehr wenig Sachen auf dem Büchermarkt. Und das möchte ich allen empfehlen und ich möchte es nochmal sagen, besonders auch den Müttern, die Jungs haben, ist das fast eine Pflichtlektüre. Das Kapitel 4 hier drin, Kapitel 4, 5, gibt ganz, ganz wichtige Hinweise in Erziehungsfragen. Das ist, denke ich, heute sehr wichtig. Also, dann, ich habe noch 10 Bücher da, die ihr da hinten dann kaufen könnt. Nun habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich gestern so, letzten Sonntag so über die Männer gesprochen. Jetzt habe ich gedacht, gut, jetzt fahrst du, bis ich in die Sommerferien gehe, fahre ich dann irgendwie weiter mit Auslegungspredigten, was ich ja normal mache. Und dann habe ich auf einmal gedacht, nee, das kannst du jetzt auch nicht. Dann ist mir eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, über die ich eh schon mal sprechen wollte. Habe ich gedacht, nee, dann muss ich heute noch was zu den Frauen sagen. Ich werde mich mehr zurückhalten als letzten Sonntag. Aber heute möchte ich etwas über die Frauen sagen. Denn nicht nur Männer, sondern auch Frauen haben im Reich Gottes, und das haben wir gehört, außerordentlich wichtige Aufgaben. Gott schuf uns Menschen als Männer und Frauen. So steht es jedenfalls im Schöpfungsbericht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Die beiden Geschlechter sollen sich ergänzen, das war Gottes Idee seit Beginn. Und sind wir doch mal ehrlich, Männer, was würden wir machen ohne Frauen? Das wäre doch eine trostlose Welt. Und ihr Frauen, was würdet ihr machen ohne uns Männer? Das wäre doch langweilig. Gott hat es sich so gedacht. Er hat beide Geschlechter geschaffen, die, und das wissen wir ja, irgendwie auch in einer gewissen Spannung zueinander stehen, weil sie nicht eben gleichgeschaltet sind, sondern sich ergänzen. Und mit dem Sündenfall wurden wir Menschen vor ein enorm großes Problem gestellt, das die gesamte Menschheitsgeschichte mitprägt bis heute, und solange Jesus noch nicht kommt, wird das weitergehen. Es ist das Seilziehen zwischen den Geschlechtern. Oft mussten Frauen in der Vergangenheit hinnehmen, dass sie nicht so ernst genommen wurden, einfach nur deshalb, weil sie Frauen sind. Die Möglichkeiten, die Frauen in unserer Gesellschaft heute haben, dass sie praktisch jeden Beruf erlernen können, dass sie praktisch jedes Studium ergreifen können, das ist noch nicht so lange her. Das musste erkämpft und erstritten werden. Und es gibt viele Kulturen, bei denen den Frauen der Weg zur Bildung einfach abgeschottet wird, obwohl sie enorme Fähigkeiten und Begabungen haben. Sie dürfen es nicht ausleben. Warum? Weil sie Frauen sind. Die Gemeinde Jesu war von diesen gesellschaftlichen Einflüssen nicht unberührt, sodass sich manchmal Frauen entschuldigen mussten, wenn sie Aufgaben im Reich Gottes übernommen hatten, die über die Sonntagsschule und über praktische Dienste hinausgingen. Also heute beschäftigen wir uns nochmals mit dem wichtigen Thema der Geschlechter, Frauen und Männer. Diesmal mehr mit den Frauen. In den Ferien haben wir als Familie die Tradition, dass wir uns jeweils mit einem biblischen Buch beschäftigen. 15, 30 Minuten etwas singen, beten. Und je nachdem, wie alt das die Kinder sind, geht es besser oder weniger gut. Und im letzten Winter, in den letzten Winterferien beschäftigten wir uns auch mit einem Propheten diesmal, mit dem Propheten Micha. Und ein Vers war mir dabei ganz besonders aufgefallen, das heißt uns allen. Den ich bis dahin fast unbeachtet überlesen hatte, aber als mir das aufging, was hier steht, dachte ich, diesen Vers muss ich unbedingt einmal in eine Predigt aufgreifen. Das will ich heute tun. Und was ich jetzt eben machen werde, ist diesen Vers mal uns den beschäftigen. Denn zu jener Zeit beschäftigte uns die ganze Sache, wie es auch Hans gesagt hat, nachher werden da drüben Frauen mithelfen beim Abendmahl verteilen. Und als wir in den Sportferien waren, im Februar, war das so ziemlich aktuell, diese Frage, und wir mussten es hinnehmen, dass Geschwister aus diesem Grund unsere Gemeinde verlassen wollten, weil wir Frauen das Abendmahl austeilen wollten. Deshalb ist mir vermutlich dieser Vers dann so aufgefallen. Es war übrigens schon, ich habe ja mal so eine Reihe über Männer sind anders, Frauen auch, oder Frauen sind anders, Männer auch, weiß auch nicht mehr, irgendwie so. Habe ich ja 6 Botschaften gehabt. Eine Botschaft habe ich das ausgeführt, warum ich denke, dass Frauen beim Abendmahl helfen durchaus mithelfen können, dass das eigentlich biblisch gesehen gar kein Problem ist. Und schon als ich das nur schon sagte, hat jemand die Gemeinde verlassen. Dann haben wir nochmal 2 Jahre gewartet, bis wir das dann eingeführt haben. 2 oder 3 Jahre, und dann hat die Leitung gesagt, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen, wir können nicht nur immer davon sprechen, haben wir es eingeführt. Und leider haben nochmals Geschwister die Gemeinde verlassen. Das hat uns geschmerzt. Man könnte sagen, ja gut, dann macht doch das rückgängig. Das kann man schon machen. Nur die Frage ist, ob wir in der Erkenntnis einen Prozess bereit sind zu machen oder ob wir alles einfrieren. Die Sorge, das möchte ich nochmals mit ganz deutlich sagen, die verstehe ich sehr gut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal an einem Abendmahl teilnahm, bei dem die Frauen austeilten, da hättet ihr meine Gedanken sehen sollen. Das war an einer Predigtkonferenz des Bundes FEG. Das war schon vor einigen Jahren. Da bin ich da gesessen und habe gedacht, was ist jetzt hier los? Jetzt lassen sie, ohne dass sie uns irgendwie vorbereiten, stehen plötzlich Frauen da und verteilen das Abendmahl. Und das geht nicht mehr lang, dann ist das in allen unseren Gemeinden, wo soll das hinführen? Das waren meine Gedanken. Wir haben ja nur zweimal im Jahr Predigerkonferenz, dann kann ich das stehen lassen und gedacht, gut, macht ihr das. Ich kann ja immer noch machen, was ich will. In meiner Gemeinde. Und mit der Zeit merkte ich selber, ich habe dann auch dieses Thema ja etwas frontal angepackt, indem ich eine Predigtreihe machte und da gründlich wieder darüber arbeitete, dass das, was ich empfand mit dem, was die Schrift sagt, eigentlich gar zu wenig zu tun hat. Es war einfach eine Empfindung von mir, weil ich es mir nicht anders gewohnt war. Und weil man von der Emanzipationsbewegung, und wohlbemerkt, Emanzipationsbewegung ist nicht nur schlecht. Denn viele Privilegien, die Frauen heute haben, dass sie an Schulen unterrichten dürfen, dass sie Medizin studieren können, Biologie oder weiß ich was, ist ein Verdienst dieser Bewegung. Aber es ist so der Emanzipationsreflex im Mann, sage ich mal. Oder? Wenn eine Frau etwas tut, was man sich bis anhin nicht gewohnt ist, kommt der Emanzipationsreflex. Jetzt musst du aufpassen, wenn die Frau das macht, dann macht sie das andere auch noch und dann haben wir nichts mehr zu sagen. Der Emanzipationsreflex der Männer. Die Angst, von der Frau verdrängt zu werden. Dass sie dann nach der Macht greifen. Und das haben Frauen auch schon, tatsächlich. Wir sehen das auch heute noch. Also, nun lasen wir diesen Propheten Micha. Ein Abschnitt, in dem wir alle staunten, als wir das lasen. Kapitel 6, Vers 3 und 4. Habe ich dir irgendetwas angetan, sagt Gott, mein Volk? Habe ich etwas zu viel von dir verlangt? Bring deine Klage. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Als Führer. Sie haben richtig gehört. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Vielleicht fällt uns das nicht auf, weil Luther übersetzt, ich habe vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Das bedeutet eigentlich dasselbe. Vorhergesandt heißt, ich habe sie als Führer vor dir hingesandt. Diese drei. Als sie durch das Schilfmeer gezogen waren und Gott die Feinde Israels geschlagen hatte, ergriff Miriam die Initiative, da heißt es, die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, nahm ihre Handpauke und alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlug ihre Handpauke und tanzte im Reigen. Oft ist es wirklich überraschend, wie Gott handelt. Denn seine Wege sind meistens anders als unsere. Als wir das machen würden. Wer von uns würde so handeln wie Gott? Niemand würde schon grundsätzlich drei Geschwister als Leiter von einem riesigen Volk einsetzen. Wer würde das tun? Man würde sagen, das ist unmöglich. Man kann nicht aus einer Familie die gesamte Leitung stellen. Das gibt eine Machtkonstellation, die ungesund ist. Das ist eine Verfilzung. Die können ja mit dem Volk machen, was sie wollen. Wir würden das nie zulassen. Gott hat aus derselben Familie hat er drei Geschwister als Führer erwählt. Und Mose, ich glaube Mose war jünger sogar als Aaron, war sogar noch der Jüngste als der Hauptleiter. Miriam war ja älter. Wir würden sagen, das kann nicht gut gehen. Überhaupt, das war auch eine interessante Entdeckung, kommt Mose aus einer interessanten Familie, aus einer ungewöhnlichen Familie. Denn sein Vater, der hat seine Tante geheiratet. Die Tochter, die Schwester seines Vaters hat er geheiratet. Also eine ganz eigenartige Familienkonstellation, die damals auch eher unüblich war, zu der Zeit noch nicht verboten, aber im dritten Buch Mose sehen wir dann, dass diese Form der Ehe Gott verboten hatte. Erst später, Mose hat das dann selber, dieses Gesetz, niedergeschrieben. Gott handelt oft völlig überraschend. Er scheute sich nicht einmal, Miriam durch den Propheten Micha als Führerin zu erwähnen, obwohl sie einen ganz schlimmen, aus unserer Sicht unverzeihlichen Komplott angezettelt hatte. Miriam und Aaron, so heißt es im vierten Buch Mose, machten Mose Vorwürfe wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Auch da komisch. Der große Führer Mose hat nicht eine Israelitin geheiratet, als Levit, vom Stamm Levi, sondern eine Kuschiterin aus einer ganz anderen Volksgruppe. Zu den Israeliten sagte sie, darf Mose behaupten, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Wohlbemerkt, Miriam war Prophetin. Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? So hat sie das Volk mit Aaron zusammen in Aufruhr gebracht. Sie wollte Mose entmachten, obwohl sie im Machtzentrum drin war. Sie gehörte zu den Führern mit dazu. Aber sie fand es nicht gerecht, dass er so viel mehr zu sagen hatte als sie. Und dass er so viel zu bestimmen hatte, auch wenn das, was er bestimmt hatte, gut war, aber nur schon aus Prinzip. Kennt ihr das? Wir sind manchmal, auch im Gemeindeleben, manchmal einfach aus Prinzip gegen etwas. Wir fragen nicht einmal, ob jemand etwas gut macht. Manchmal interessiert das die Leute gar nicht, ob das, was jetzt die Person macht, gut macht. Wir überlegen uns vom Prinzip her, ob der das jetzt darf oder der das nicht darf. Gut denkt Gott nicht so. Sonst würde die Welt ganz anders aussehen. Gott handelt oft anders. Aber ihr war das nicht recht. Ihr ging es ums Prinzip. Sie wollte nicht so viel weniger zu sagen haben wie Mose. Sie wollte selber mehr Einfluss gewinnen. Da griff Gott ein und bestrafte Miriam mit Aussatz. Und aufgrund der Fürbitte des Mose wurde sie wieder geheilt. Jetzt könnte man die Schlussfolgerung ziehen und manche werden das tun. Seht, sie wird zwar Führerin genannt, aber sie hat sich nicht bewährt. Typisch. Was ist der Effekt wie im Bundesrat? Die erste Frau hat sich nicht bewährt. Typisch. Es geht einfach nicht. Sie hat sich gegen den Gesalbten Gottes aufgelehnt und das Volk gegen ihn aufgewiegelt. Schlussfolgerung: Frauen sollen nicht solche Verantwortungen übernehmen. Doch Gott hat, und das kann niemand wegdiskutieren, außer man will die Schrift ändern, Miriam diese Aufgabe gegeben. Es ist einfach so. Aber, und das vergisst man dann gern, mit diesem Argument könnte man ja auch die Leiterschaft von Männern ablehnen. Es gibt genügend Männer, die versagt hatten. Und die statt Gott zu verehren und ihm zu dienen, sich selbst und Götter verehrten. Lest einmal die Königsbücher durch. Kaum gibt es Könige israelitische, die Gott treu waren und vorbildlich lebten. Sie verehrten Götter und Götzen. Sie verführten das Volk. Das waren Männer, nicht Frauen. Zudem vergisst man gern, dass Aaron an diesem Aufstand ebenfalls beteiligt war. Und wer überhaupt hat dann das goldige Kalb gemacht und das Volk zum Tanz um das Kalb eingeladen? Wer war das? Aaron gehört ja auch zu den drei Führern. Interessant. Miriam wurde von Gott eine verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut, die sie manchmal gut und manchmal schlecht macht. So wie Aaron, David, Hiskia und so wie jeder von uns. Jeder von uns ist beauftragt von Gott und jeder von uns hat schon gravierende Fehler gemacht und gravierende Falschentscheidungen getroffen. Und trotzdem hat uns Gott nicht abgeschrieben und trotzdem hat er uns nicht einfach aus der Aufgabe weggenommen. Genauso wenig wie er David einfach abgesetzt hat als König. David hat nachher ein schwierigeres Leben gehabt, aber er ist König geblieben trotz diesem Ehebruch und diesem Mord. Wir hätten David, da bin ich hundertprozentig garantiert, sofort abgesetzt. Und einen anderen hingetan. Gott hat ihn bleiben lassen. Es werden in der Bibel noch einige Frauen erwähnt, die wichtige Aufgaben ausüben, dass nie angezweifelt wird, dass sie wirklich im Auftrag Gottes handelten. Deborah, was wir gehört haben, diese Richterin, gut, man kann sagen, vielleicht hat es an Männern gefehlt, aber das wird hier nicht gesagt. Sie hat einfach ihren Dienst als Prophetin getan und sie wurde respektiert. Wenn sie den Barak holen wollte, um ihnen etwas zu sagen, ist Barak gekommen und hat zugehört, hat diese Frau respektiert in ihrem Dienst. Oder die Prophetin Hulda, sie wurde befragt, was Gott meint. 5 Männer gingen miteinander zu der Prophetin Hulda und trugen ihr die Frage vor. Die Prophetin wohnte in der Jerusalemer Neustadt. Ihr Mann Shalum, der Sohn von Tikva und Enkel von Hasra, hatte die Aufsicht über die Kleiderkammer. Also ihr Mann, da war also ein Mann da, es war nicht ein Mangel an Männern, sondern Gott hat offenbar das so gewollt, dass jetzt halt die Hulda die Prophetin ist und das Sprachrohr Gottes und dass ihr Mann in der Kleiderkammer sich um die Dinge kümmert. Da hat sich offenbar niemand daran gestoßen. Und es gab auch sehr mutige Frauen, wie wir sehen bei Jael, die hier praktisch den Sieg noch vollendete vom Volk Israel und diesen Mann umgebracht hat. Gott offenbarte sich auch immer wieder zuerst den Frauen. So zum Beispiel offenbarte er die Geburt Jesu zuerst der Maria und nicht dem Josef. Jesus begegnete zuerst den Frauen nach seiner Auferstehung und beauftragte diese Frauen, den Männern zu sagen, dass er auferstanden ist. Ganz verantwortungsvolle Aufgaben. Und auch im Neuen Testament finden wir Prophetinnen. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Eltern prophetische Träume. In Kapitel 21 der Apostelgeschichte lesen wir, dass Philippus 4 Töchter hatten, die Prophetinnen waren. Und ihren Dienst hatten als Prophetin. Es ist wichtig, dass die Frauen im Reich Gottes dienen und ihre Gaben einsetzen können. Es ist einfach schwierig nachzuvollziehen, dass man Frauen auf dem Missionsfeld bewundert, die Leitungsaufgaben übernehmen, dass man ihre Bücher liest und außerordentlich erstaunt ist über das, wie sie Gott gebraucht hat. Und dass sich unsere Frauen vor Ort, wenn sie einen Dienst tun, der über das Praktische und über die Sonntagsschule hinweggeht, sich fast entschuldigen müssen, dass sie diesen Dienst tun. Da stimmt einfach irgendetwas in unserem Denken nicht. Und dann bekomme ich immer wieder Bücher, zum Beispiel, heute ist mir auch in den Sinn gekommen, Dorothea Trudel. Ja, was hat die Frau gemacht? Man staunt nachher darüber, aber das ist schon lange tot, mit der müssen wir noch nicht leben. Dann können wir sie ja bewundern. Das ist der Glorifizierungseffekt, den wir immer haben, wenn Menschen nicht mehr da sind. Dann können wir sie glorifizieren, vorher stoßen wir uns an ihnen. Und so ist es einfach wichtig, dass wir das als Gemeinde entdecken. Wir haben ja auch so unsere Regeln, wir haben man müsste jetzt da noch viel differenzierter, ich vertrete den Unterschied der Geschlechter, aber lass mich noch ganz etwas Grundsätzliches sagen zum Geschlechterkampf, der auch in den Gemeinden nicht Halt macht. Dieser findet nämlich seit dem Sündenfall statt und er wird so lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Es ist nämlich die Folge der Sünde. Gott sagte, nachdem Eva und Adam von der Frucht aßen, zu Eva: Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Was hier die gute Nachricht übersetzt, klingt leider etwas zu harmlos. Es klingt so, wie sich die Frau in die starken Arme des Mannes hingezogen fühlt. Wie wenn die Frau Geborgenheit beim Mann suchen würde. Das wird sie bestimmt auch ab und zu tun wollen, aber ich kann euch sagen, auch Männer suchen gern einmal Geborgenheit bei ihren Frauen. Also das hingezogen fühlen meint eigentlich etwas ganz anderes. Hier wird etwas viel, viel Dramatischeres uns eigentlich aufgezeigt in diesem Abschnitt. Es geht nämlich darum, dass die Frau die Kontrolle über den Mann haben möchte. Sie fühlt sich nicht hingezogen zum Mann, sondern sie will den Mann hinziehen. Sie will den Mann in den Griff bekommen, sie will die Kontrolle über ihn ausüben. Und das kann ich euch zeigen, und da bin ich sehr dankbar, an einer Parallele, eine sprachliche Parallele, die exakt dieselben Worte benutzt. Und zwar einige Verse weiter, als Gott zu Kain spricht, bevor er seinen Bruder ermordet. Er sagt: Wenn du Gutes im Sinn hast, Kain, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Und das Verschlingen ist dasselbe Wort, das im Hebräischen verwendet wird, was die gute Nachricht einige Verse vorher mit hinziehen übersetzt. Die Sünde will den Kain verschlingen, das heißt, sie will das Regiment, sie will die Befehlsgewalt, sie will in die Zentrale des Kains vorstoßen, damit er diesen Mord vollzieht. Und das ist das, Frauen, entschuldigt mir das ist das, was Frauen möchten. Das ist das Prinzip der Sünde. Und der Mann, du musst über sie herrschen oder du wirst über sie herrschen. Der Mann wird die Frau immer wieder runterschlagen. Und beides ist falsch. Beides ist das Prinzip der Sünde. Dass die Frau den Mann beherrschen will, ist falsch, ist sündig, ist die Folge der Sünde. Genauso wie der Mann die Frau beherrschen will, ist Sünde. Und was unsere Menschheitsgeschichte zeigt, gibt ein klares Abbild von dieser Sünde und was sie anrichtet. Dass Frauen gedemütigt werden in einer Art, wie es sich nicht gehört. Dass Männer die Herrschaft ausüben und Frauen behandeln, wie wenn sie Vieh wären. Und dass es Frauen gibt, die versuchen, ihre Männer in die Steuerzentralen ihrer Männer einzudringen und sie als Vehikel zu benutzen. Beides. Und dieser Kampf wird sich vollziehen, solange es Menschen gibt, weil die Sünde in dieser Welt herrscht. So ist das. Und im Neuen Testament finden wir nie, dass Paulus oder irgendein Apostel oder Jesus auf das zurückgreift und sagt, die Frauen fühlen sich hingezogen zu den Männern und die Männer sollen über die Frauen herrschen. Nie, das lest ihr nie. Weil in der Gemeinde Jesu etwas anderes gilt. Weil wir nicht mehr Knechte der Sünde sind, sondern von der Sünde befreit. Wenn Menschen Christen werden, dann sind sie der Sünde abgestorben, dann bricht etwas Neues an, dann gelten göttliche Maßstäbe und die Herausforderung von uns Christen ist, diese göttlichen Maßstäbe immer wieder zu erkennen, auch im Zusammenwirken von den beiden Geschlechtern. Es ist eine Herausforderung. Aber der müssen wir uns stellen. Und es ist nicht getan, indem wir uns einbarrikadieren hinter ganz sturen Ordnungen, die man nicht mehr bereit ist, hinterfragen zu lassen. Man muss das wieder mal neu überdenken. Die Maßstäbe im christlichen Leben lauten ganz anders. Ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt, wird an beide Geschlechter gesagt. Handel nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achte den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Das sind Worte der neuen Welt, des Zusammenwirkens. Das löst die Eigenheiten der Geschlechter nicht auf. Das löst nicht auf, dass der Mann eher der Kämpferische ist und im Kampf zugreift und vorangeht. Auch im Restaurant geht der Mann ja voran. Zum Schutz der Frau, das ist richtig. Das muss man nicht abschaffen. Für die, die es nicht gewusst haben, die Jünger wissen das manchmal nicht. Wenn wir in ein Restaurant gehen, dann stürmen da manchmal unsere Kinder voran. Der Mann geht zuerst ins Restaurant. Dass das mal klar ist. Zum Schutz der Frau. Das muss nicht alles abgeschafft werden. Das hat mit Wertschätzung zu tun. Das hat mit Anstand zu tun. Und das sollen wir ausleben. Aber Frauen dürfen und sollen auch, und das haben sie auch in unserer Gemeinde, sollen auch mit Verantwortung tragen können. Wir brauchen die Frauen. Und wir brauchen ihre Wahrnehmung von der Welt. Auch wenn wir Männer sie manchmal nicht verstehen. Ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes. Durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht, es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Für Christen, für uns ist es eine große Herausforderung, dass Männer und Frauen ihrem Wesen und ihren Begabungen entsprechend sich im Reich Gottes einbringen können. Gott setzt in der Vergangenheit Frauen für wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben ein. Und er wird das auch in Zukunft tun, ob uns das gefällt oder nicht. Ich habe diese Botschaft überschrieben, die etwas weniger kämpferisch ist, auf in den Kampf 2. Die vom letzten Sonntag ist auf in den Kampf 1. Und unterschrieben ist sie mit Frauen in der Verantwortung. Gott hat Frauen in der ganzen Zeit immer wieder in große Verantwortung gestellt. Bis ins Neue Testament hinein. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Gemeinde nicht dem Geschlechterkampf verfallen. Dass wir entdecken, für was Gott einen Mann und eine Frau einsetzen. Dass wir wohl die Unterschiedlichkeiten respektieren und dass nicht alle Aufgaben von Frauen getan werden können und nicht alle Aufgaben von Männern. Wir brauchen die Ergänzung. Wollen wir als Gemeinde unsere Aufgabe erfüllen, dann müssen wir alle miteinander anpacken. Dann brauchen wir alle Männer und Frauen, die gemäß ihren Begabungen dienst. Und ich möchte hier noch ein Wort an die Frauen richten. Es gibt verschiedene Frauen. Und es gibt Frauen, das ist das Ursprüngliche, wo man denkt, sind die Frauen, die sehr mütterlich veranlagt sind. Aber Gott hat auch andere Frauen geschaffen, die nicht jetzt explizit so mütterliche Typen sind, sondern die mehr halt andere Begabungen haben. andere Stärken, die sie ausleben können und auch wollen. Und da muss man auch barmherzig sein. Mir hat einmal eine Frau gesagt, ich halte mich zurück, ich will nicht die Männer hindern. Ich finde das ja nett. Aber A, was mich bei dieser Aussage beunruhigte, war, dass diese Frau nichts gemacht hat. Und das finde ich dann von Frauen manchmal auch sehr einfach, wenn sie sagen, die Männer sollen machen, aber selber tun sie nichts im Reich Gottes. Also ich habe es nicht gesehen, vielleicht hat sie mehr, als ich denke. Das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber das denke ich, das ist schon schön, wenn man die Männer machen lässt. Und da bin ich auch froh, wenn die Frauen die Männer da machen lassen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn man selber jetzt nicht der Typ ist, der vielleicht lehren kann, eine Lehrbegabung hat, dann verlangt das ja auch niemand. Aber was macht dann eine Frau, die diese Begabung hat? Wollen wir als Gemeinde unsere Aufgabe erfüllen, dann müssen wir sie auf solche Fragen ernsthaft bewegen und nicht einfach mit Nebensätzen beiseite legen. Dann brauchen wir brauchen alle Männer und Frauen, die gemäß ihren Begabungen ihren Dienst tun. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast als Männer und Frauen. Ich danke dir, dass wir uns ergänzen können. Und durch den Sündenfall ist das für uns ein großes Problem geworden. Fragen, die wir eben nicht so einfach beantworten können, weil einiges zerstört wurde von dem Ursprünglichen, was du dir gedacht hast. Aber wir wollen offen sein für deine Führung, für dein Leiten, und es ist unser Wunsch, dass wir miteinander dir dienen und dass du uns gebrauchst zum Bau des Reiches Gottes. Dass du schenkst, dass wir uns wirklich gut ergänzen können und erleben, wie wunderbar das ist, wenn Menschen von dir bewegt unterwegs sind. Wir loben deinen wunderbaren Namen.